Ist die Hamas tatsächlich eine Terrororganisation, wie Israel behauptet? Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge des Podcasts 10 Mythen über Israel. In dieser Episode werfen wir, basierend auf dem Buch von Ilan Pappe, einen kritischen Blick auf drei zentrale Lügen, die Israel über den Gazastreifen verbreitet. Erstens, Hamas sei eine Terrororganisation. Zweitens, der Rückzug Israels aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 sei ein Friedensangebot gewesen, das Hamas mit Gewalt beantwortet habe. Und drittens, die israelischen Angriffe auf Gaza seien Teil eines Verteidigungskrieges gegen den Terrorismus. Begleiten Sie uns in dieser Folge dabei, wie wir diese Unwahrheiten hinter diesen drei Erzählungen entlarven. Die Frage Palästinas ist in weiten Teilen untrennbar mit dem Gazastreifen verbunden. Seit Jahrzehnten gilt diese kleine Region als Symbol des palästinensischen Widerstandes. Doch Israel hat in den vergangenen Jahren drei zentrale Mythen über Gaza konstruiert. Mythen, die wir nun enttarnen wollen. Mythos 1. Hamas sei eine Terrororganisation. Der Begriff Hamas ist ein Akronym für Harakat al-Murawama al-Islamiyah, zu Deutsch Islamische Widerstandsbewegung. Das Wort Hamas selbst bedeutet auf Arabisch Eifer oder Begeisterung. Seit ihrer Gründung befindet sich die Hamas in einem existenziellen Kampf gegen westliche Einmischung, die Besatzung durch Israel, die palästinensische Autonomiebehörde sowie das ägyptische Regime. Ende der 1980er Jahre trat Hamas als Rivalin der säkulär-nationalistischen Bewegung Fatah auf, die ihrerseits Hauptbestandteil der PLO, Palästinensische Befreiungsorganisation, ist. Fatah, gegründet von Yasser Arafat, verfolgte ursprünglich die Vision eines säkulären, demokratischen Staates für ganz Palästina, bewegte sich ab den 1970er Jahren jedoch schrittweise hin zur Zwei-Staaten-Lösung. Als Fatah in den 1990er Jahren unter der Führung Arafats in Oslo direkte Verhandlungen mit Israel aufnahm und die palästinensische Autonomiebehörde formte, verlor sie zusehends an Rückhalt in der Bevölkerung. Mythos 2. Der israelische Rückzug aus Gaza 2005 sei ein Zeichen des Friedens gewesen. Diese Behauptung ist nicht nur falsch, sondern sogar zynisch. Die sogenannte Räumung des Gazastreifens nach 40 Jahren Besatzung war in Wahrheit ein strategisches Manöver, keine Geste des Friedens, sondern eine taktische Umgruppierung. Der Abzug erfolgte wenige Monate vor den Parlamentswahlen in Palästina. Hamas, die sich damals großer Beliebtheit erfreute, gewann diese Wahlen. Israel reagierte auf diesen demokratischen Sieg nicht mit Dialog, sondern mit Repression. Eine Reaktion, deren fatale Konsequenzen bis heute auf der Bevölkerung lasten. Mythos 3. Israels Militärkampagnen gegen Gaza seien Teil eines gerechten Kampfes gegen den Terrorismus. Auch diese Behauptung hält einer genauen Prüfung nicht stand. Was Israel seit Jahren im Gazastreifen tut, ist kein Verteidigungskrieg, sondern ein systematisches Massaker, eine schleichende ethnische Säuberung unter dem Deckmantel der Sicherheitspolitik. Wir nehmen nun diese drei zentralen israelischen Behauptungen eine nach der anderen genauer unter die Lupe. Erste Behauptung: Hamas ist eine Terrororganisation. Doch ist das wirklich wahr? Der Wahlsieg der Hamas bei den Parlamentswahlen im Jahr 2006 löste in Israel eine neue Welle islamfeindlicher Propaganda aus. Die jahrzehntelange Dämonisierung der Palästinenser, oft als bedrohliche Araber dargestellt, wurde nun erweitert. Jetzt waren es fanatische Muslime, die als neue Feindbilder herhalten mussten. Diese Dämonisierung war nicht nur rhetorisch. Sie wurde begleitet von verschärften antipalästinensischen Maßnahmen, repressiven Gesetzen und gewaltsamen Angriffen. Die ohnehin schwierige Lage der Palästinenser verschlechterte sich noch weiter. Doch antimuslimische Strömungen in Israel sind nichts Neues. Die erste Welle dieser Hetze trat bereits in den 1980er Jahren auf. Eine zweite, intensivere Welle folgte im Oktober 2000, während der zweiten Intifada. Die dritte Welle schließlich begann nach dem Wahlsieg der Hamas im Jahr 2006. Immer wenn Hamas Erfolge erzielte, versuchte Israel, diese Bewegung als islamistische Bedrohung darzustellen. Das Ziel war eindeutig, die internationale Unterstützung für Hamas zu schwächen, indem man sie zur Terrororganisation abstempelt. Dabei ist Hamas, wie viele islamisch geprägte Bewegungen, das Produkt konkreter politischer und gesellschaftlicher Umstände. Sie entstand als Reaktion auf jahrzehntelange Besatzung, Unterdrückung und das Versagen säkulärer und sozialistischer Kräfte, das Leid des palästinensischen Volkes zu lindern. Die säkuläre Fatah-Partei, einst tonangebend in der PLO, hatte mit dem Oslo-Abkommen an Glaubwürdigkeit verloren. Sie wurde von vielen Palästinensern als zu kompromissbereit wahrgenommen, insbesondere weil sie keine echten Verbesserungen im Alltag brachte. Zudem haben die neuen Methoden der Unterdrückung und Aggression Israels, der Bau der Trennmauer, die Sperrung von Straßen und gezielte Terroranschläge, den Rückgang der Popularität der palästinensischen Regierung und den Anstieg der Beliebtheit, des Ansehens und des Status der Hamas zur Folge gehabt. Hamas kritisierte offen die Oslo-Politik, die fehlende soziale Unterstützung für das Volk und die Unfähigkeit, die Besatzung zu beenden. Ihre entschiedene Haltung zur Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge sowie konkrete Hilfeleistungen in Bildung, Gesundheit und Sozialwesen verschafften der Bewegung breite Anerkennung. So konnte Hamas Mitte der 2000er Jahre als politische Partei an den Wahlen teilnehmen, mit wachsender Popularität aufgrund ihrer Rolle im Widerstand während der zweiten Intifada. Im Jahr 2006 errang Hamas die Mehrheit der Sitze im palästinensischen Parlament. Doch der Konflikt mit Fatah sowie der internationale Druck führten dazu, dass Hamas bald aus der offiziellen politischen Struktur verdrängt wurde. Warum? Weil Hamas sich weigerte, das bedeutungslose Oslo-Abkommen anzuerkennen, ein Thema, das wir in der vorherigen Episode detailliert behandelt haben. Außerdem lehnte sie es ab, das zionistische Besatzungsregime als legitimen Staat anzuerkennen. So begann Israels Propagandamaschine, Hamas als Terrororganisation zu brandmarken. Obwohl Hamas in Wahrheit eine legitime nationale Befreiungsbewegung ist, die sich im Rahmen eines demokratischen Prozesses formierte und breit in der palästinensischen Gesellschaft verankert ist. Kommen wir zum zweiten Mythos. Die Behauptung, dass der Rückzug Israels aus dem Gazastreifen ein friedlicher Schritt gewesen sei. Gaza war aufgrund seiner geografischen Lage einst ein Ort des Wohlstands und der Stabilität für seine Bewohner. bis dieser Wohlstand durch die ethnische Säuberung Palästinas im Jahr 1948 schwer beschädigt und nahezu ausgelöscht wurde. Hinzu kommt, dass Israel über Jahre hinweg die Wasser- und Strominfrastruktur unter seine Kontrolle gebracht hat. Diese Macht wurde auf zweierlei Weise eingesetzt. Einerseits, um den jüdischen Siedlern ein besseres Leben zu sichern, und andererseits, um durch Erpressung Druck auf die palästinensische Bevölkerung auszuüben, damit sie sich unterwirft und gehorcht. Die Menschen im Gazastreifen standen im Grunde nur vor zwei Möglichkeiten: entweder als ausgebeutete Geiseln zu leben oder als Gefangene in einem menschenunwürdigen Raum. In diesem Kontext blieb Hamas gar nichts anderes übrig, als sich aktiv in die Probleme des palästinensischen Volkes einzumischen. Zwar kam es später zu Spannungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Fatah und Hamas, doch nachdem vertrauliche Dokumente veröffentlicht wurden, wurde deutlich, dass auch äußere Einflüsse eine Rolle spielten. Einer davon war der damalige britische Premierminister, der Fatah zu einem härteren Vorgehen gegen Hamas ermutigte. Ein weiterer war die Einmischung Israels und der Vereinigten Staaten, die ausdrücklich forderten, dass man Hamas nicht die Kontrolle über den Gazastreifen überlassen dürfe. Trotzdem genießt Hamas aufgrund ihres Widerstands gegen Israel bis heute die Unterstützung und Bewunderung weiter Teile der palästinensischen Bevölkerung, sogar unter säkulären Palästinensern. Daher ist die absurde Behauptung, Israels Umgang mit Hamas sei ein Krieg gegen den Terror oder gar ein Verteidigungskrieg, schlichtweg falsch. Und auf die Frage, ob Israel sich aus Gaza zurückgezogen hat, um Frieden zu schaffen, gibt es nur eine klare Antwort, ein lautes Nein. Israel glich einem Flugzeug im Autopilotmodus. Kurs und Ziel standen längst fest. Ein Gruß Israel, das sich über die Hälfte des Westjordanlands und Teile des Gazastreifens erstrecken sollten. Ein Gebiet, das rund 90% des historischen Palästina umfasst. Ein Groß Israel ohne Palästinenser, umgeben von hohen Mauern, die es von der einheimischen Bevölkerung abschneiden. Von Menschen, die man in zwei riesige Freiluftgefängnisse gezwängt hatte. Gaza und das Westjordanland. Gleichzeitig lebten verstreut jüdische Siedler im Gazastreifen. Vor dem Oslo-Prozess war das kein akutes Problem. Doch mit dem Gedanken an eine palästinensische Selbstverwaltung änderte sich die Lage. Die Siedler wurden plötzlich von einem strategischen Vermögen Israels zu einer belastenden Verbindlichkeit. Denn Zäune und Mauern zu errichten war kaum möglich, solange diese Siedlungen innerhalb Gazas weiter existierten. Während der zweiten Intifada wurde ihre Verwundbarkeit besonders deutlich. Der damalige Premierminister Ariel Sharon kam auf die Idee, die Siedlungen aus dem Gazastreifen zu räumen. Nicht etwa aus humanitären Gründen, sondern als taktisches Manöver, um eine rachsüchtige Politik gegen die Palästinenser einfacher umsetzen zu können. Indem er die jüdischen Siedler temporär abzog, konnte er die Hamas ins Visier nehmen, ohne israelische Zivilisten direkt zu gefährden. Gleichzeitig ließ er gezielte Attentate auf Hamas-Führer durchführen, in der Hoffnung, deren Strukturen langfristig zu schwächen. Die Räumung der Siedler inszenierte Sharon wie ein politisches Theater. Er manipulierte geschickt die öffentliche Wahrnehmung. Manche verglichen die Evakuierung gar absurderweise mit einem neuen Holocaust. Es wurde ein regelrechtes Medienspektakel daraus gemacht. Und die israelische Gesellschaft? Sie schwieg auffällig und effektiv. Seit 2005 hatte sie der Regierung einen Blankoscheck gegeben, um gegen die Palästinenser jede beliebige Maßnahme durchzusetzen. Die US-Regierungen unterstützten Israel weiterhin, ganz gleich, wie feindselig oder brutal dessen Politik auch war. Massaker an Palästinensern wurden zur Regel und die meisten Opfer waren Kinder. Sharon nutzte viele Tricks, um internationale Zustimmung zu erhalten. Für ihn war klar, die Gebietsannexion im Westjordanland, auf die Israel längst spekulierte, ließ sich nur realisieren, wenn die Mauer vollendet würde. Eine Mauer, deren Bau 2003 begonnen hatte und die palästinensische Gebiete voneinander isolierte. Doch mit dem wachsenden internationalen Protest hatte er nicht gerechnet. Trotzdem machte Sharon unbeirrt weiter. Die Mauer wurde bald zum symbolträchtigsten Zeichen der Besatzung. So sehr, dass der Internationale Gerichtshof in Den Haag entschied, der Bau dieser Mauer stellt einen Bruch der Menschenrechte dar. Sharon suchte sich den idealen Präsidenten der USA als Verbündeten, George W. Bush, stark beeinflusst von christlich-zionistischen Strömungen. Er teilte ihre absurde Vision, dass die Rückkehr der Juden ins sogenannte Heilige Land Teil eines biblischen Endzeit-Szenarios sei, das womöglich die Wiederkunft Christi einleiten würde. Auch die eher säkulären, neokonservativen Berater in Washington waren von Sharons Feldzug gegen die Hamas beeindruckt. Die scheinbar erfolgreichen israelischen Operationen, darunter gezielte Tötungen im Jahr 2004, wurden von vielen als Beweis dafür gesehen, dass ein amerikanischer Stellvertreter den Krieg der USA gegen den Terror gewinnen könne. Doch dieser Erfolg Israels war nichts weiter als eine Verzerrung der Realität. Der Rückgang palästinensischer Widerstandsaktionen war nicht etwa das Ergebnis von Sicherheit oder Frieden, sondern die Folge massiver Ausgangssperren, geschlossener Straßen, leerer Städte und der systematischen Abriegelung von über 2 Millionen Menschen, eingesperrt in ihren Häusern, ohne Arbeit, ohne Nahrung. 2004 wusste Sharon längst, er hatte nichts mehr von der sogenannten Weltgemeinschaft zu befürchten. Weder Europa noch die USA waren willens oder in der Lage, die israelische Besatzung zu stoppen oder das Leid der Palästinenser zu lindern. Und nun zum dritten Mythos, der unbegründeten Behauptung, dass der Krieg gegen Gaza ein Akt der Selbstverteidigung gewesen sei. Der israelische Historiker Ilampa besagt, es ist schwer, das, was Israel getan hat, überhaupt als Krieg zu bezeichnen. Vielmehr handele es sich um einen fortschreitenden Völkermord. Nur so lasse sich beschreiben, was das israelische Militär seit dem Jahr 2006 im Gazastreifen verübt. Am 28. Dezember 2006 veröffentlichte die israelische Menschenrechtsorganisation B'Tselem ihren Jahresbericht über die Gewalttaten in den besetzten Gebieten. Allein in diesem Jahr hatte das israelische Militär hunderte palästinensische Zivilisten getötet. Mehr als 3-mal so viele wie im Jahr zuvor. Unter den Opfern waren zahlreiche Kinder. Im Gazastreifen zerstörte die Armee über 300 Wohnhäuser. Einige Familien wurden unter den Trümmern ihrer Häuser lebendig begraben. Papel betont, dass seit dem Jahr 2000 jedes Jahr hunderte Palästinenser getötet und Tausende verletzt wurden, darunter erschreckend viele Kinder. Der grausamste dieser Angriffe fand nach Oktober 2023 statt. In nur 10 Tagen wurden über 25.000 Palästinenser getötet, darunter mehr als 2/3 Frauen und Kinder. Bis zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts im Juli 2025 dauert dieses Massaker weiter an. Am 12. September 2005 zog sich das israelische Militär scheinbar aus Gaza zurück. Doch gleichzeitig starteten israelische Truppen einen groß angelegten Einsatz im Westjordanland, verhafteten Dutzende Menschen, vor allem Mitglieder der mit der Hamas verbündeten Gruppe Islamischer Dschihad, und töteten mehrere Einwohner. Als Reaktion darauf feuerte der islamische Dschihad 9 primitive Raketen auf israelisches Gebiet. Niemand kam dabei ums Leben. Doch die Reaktion Israels war unverhältnismäßig. Wellen von militärischen Operationen folgten, ähnlich den Strafmaßnahmen von Kolonialmächten oder Diktaturen. Kampfflugzeuge flogen in niedriger Höhe über Gaza, um die gesamte Bevölkerung in Panik zu versetzen. Dann begann der massive Beschuss aus Luft, See und vom Boden. Seit 2006 verfolgt Israel eine noch grausamere Strategie. Abriegelung, Kollektivstrafen, gezielte Tötungen, wirtschaftliche Blockade, willkürliche Festnahmen und immer wieder militärische Großangriffe. Trotz allem hat das Volk von Gaza nie aufgehört zu widerstehen. Die militärischen Operationen Israels in den vergangenen Jahren, kombiniert mit der wirtschaftlichen Blockade, haben die Infrastruktur des Gazastreifens auf katastrophale Weise zerstört und die wenigen produktiven Einrichtungen vernichtet. Besonders deutlich wurde das nach dem Beginn des Sturms Al-Aqsa am 7. Oktober 2023. Allein innerhalb von 3 Monaten zerstörte Israel über 70% der Wohnhäuser in Gaza. Nicht nur, dass keinerlei Möglichkeit für Wiederaufbau oder wirtschaftliche Erholung blieb, vielmehr hat die fortgesetzte Bombardierung Gaza in einen Zustand gestürzt, der schlimmer ist als in jeder vorherigen Phase. Es ist, als habe Israel mit voller Absicht das Todesurteil für die gesamte Bevölkerung Gazas unterschrieben, ohne dafür für irgendeinem Land zur Rechenschaft gezogen zu werden. Verehrte Hörerfreunde, Sie haben die 9. Folge der Podcast-Reihe 10 Mythen über Israel gehört. In der nächsten und letzten Folge sprechen wir über den letzten großen Mythos, die Illusion der Zwei-Staaten-Lösung als angeblich einziger gangbarer Weg. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, teilen Sie sie mit Ihren Freunden. Danke, dass Sie dabei waren. Auf Wiederhören.